Auf Arbeit, der Arbeitswelt-Podcast mit Lia Görges, ein Format von Arbeit und Leben Thüringen. Ja, moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Das heutige Thema ist
mein Kollege und seine rassistischen Sprüche. Was tun?
Ein ganz schön schweres Thema und ich will transparent mit euch sein. Für diese Folge hatte ich eigentlich einen anderen Einstieg geplant, einen ganz persönlichen Einstieg, nämlich die Perspektive eines betroffenen Migranten. Denn ich denke, bei diesem Thema ist es ganz wichtig, einen persönlichen Bezug herzustellen. Viele von uns sind wahrscheinlich nicht davon betroffen. Und klar, man kann sich wohl ungefähr vorstellen, wie das sein muss, wenn es bei der Arbeit jemanden gibt, der oder die mir klar zu verstehen gibt, dass ich nicht hierhin gehöre, anders oder fremd bin und in seinen oder ihren Augen das auch immer sein werde. Aber es bleibt eben doch alles sehr abstrakt. Und so richtig begriffen werden kann dieses Gefühl eben doch nicht. Denn ich denke, darum geht es bei diesem Thema. Eine Gefühlsebene herzustellen. Es muss einen treffen, ja vielleicht auch wehtun, um das zu verstehen. Denn der Fachkräftemangel ist in der Führungsebene der Thüringer Betriebe längst angekommen. Sie suchen händeringend nach Menschen, die bei ihnen arbeiten. In vielen Betrieben arbeiten Menschen, die migriert sind. Seien es Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, aber es betrifft auch Menschen, die schon lange in Deutschland leben und auch hier geboren wurden. Oder aber deren Eltern nach Deutschland migriert sind und sie deshalb aufgrund von äußeren Bestimmungsmerkmalen in Anführungszeichen anders sind. Eben die anderen. Und es gibt Menschen, die diese Menschen ablehnen, rassistische Einstellungen haben und klare antidemokratische Haltung zeigen. Es gibt aber auch viele Nuancen davor. In einem Gespräch mit einem Teilnehmer einer unserer Bildungsmodule bezeichnete diese Person die Menschen, die nach Deutschland emigrieren und hier arbeiten, als Arbeitseinheiten. Bloße Arbeitseinheiten. Das hat mich wütend gemacht und ratlos zurückgelassen. Das sind keine Arbeitseinheiten, das sind Menschen. Menschen mit Gefühlen, Einstellungen, Erlebnissen und Lebensgeschichten. Und durch theoretische Betrachtungen und abstraktes über etwas sprechen, lernt man bestimmt ganz viel dazu. Aber ich glaube, dass wirkliches Erleben, und das muss nicht durch eigene Erfahrung sein, sondern auch durch die eines anderen Menschen, können wir wirklich verstehen. So funktioniert der Mensch nun mal. Aber das hat leider nicht geklappt und ich kann das auch verstehen. Es ist ein sensibles Thema, vielleicht auch ein schmerzhaftes und traumatisches Thema. Falls hier jemand gerade zuhört, der oder die bereit wäre, mir darüber zu sprechen, oder jemanden kennt, der oder die dazu bereit wäre, könnt ihr euch gerne melden. Einfach unter meiner E-Mail-Adresse, die findet ihr auch auf der Arbeit und Leben Thüringen Seite, görges@arbeitundlebenthüringen.de. Aber umso mehr freue ich mich auf mein heutiges Gespräch. Mein heutiger Gesprächspartner ist mit diesem Thema tagtäglich konfrontiert, bei seiner Arbeit. Felix Steiner ist Teil des Teams von MOPIT, Träger der mobilen Beratungsstelle Thürings für Demokratie gegen Rechtsextremismus. MOPIT ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Erfurt. Gegründet wurde er 2000 und sie unterstützen dort, wo Menschen sich für demokratische Grundwerte und Menschenrechte engagieren und aktiv gegen die extremen Rechten handeln wollen. Sie unterstützen zum Beispiel, wenn es im Verein zu rassistisch motivierten Vorfällen kommt, wenn SchülerInnen Bekleidung von rechten Modemarken tragen oder Nazis eine Immobilie in der Kommune kaufen wollen und darum soll es heute gehen. Sie sind AnsprechpartnerInnen, wenn sich jemand rassistisch im Arbeitskontext äußert. Sie beraten und arbeiten klare Handlungsstrategien aus, entwickeln Lösungsansätze, unterstützen bei der konkreten Umsetzung. Also schön, dass du heute da bist, Felix. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Ich hoffe, das ist okay, dass ich dich jetzt mal direkt geduzt habe. Das Ganze natürlich.
Kein Problem. Hallo, ja, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Also erstmal, wie geht's dir? Bist du gut angekommen?
Ja, etwas verspätet und dadurch etwas gehetzt, aber das ist quasi jetzt nichts Ungewöhnliches, von daher alles bestens, die Sonne scheint, das kann man nun nicht sehen im Radio, aber es ist sehr schönes Wetter heute, das macht die Laune etwas besser.
Das stimmt, dem kann ich zustimmen. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ins Thema ein und spielen so verschiedene Szenarien durch. Also, wir reden ja heute um das Thema Rassismus im Arbeitskontext, wenn sich Kollegen oder Kolleginnen rassistisch verhalten. Und das erste wäre, wenn ich jetzt eine Kollegin habe, die sich wirklich aktiv, also die sehr offensichtlich rassistisch sich gegenüber mir verhält. Sie sagt rassistische Wörter. Was sind denn so Schritte, die ich gehen kann? Was sind so die ersten Steps?
Also meinst du als Betroffene selber, wenn du quasi von Rassismus betroffen bist oder jemand redet rassistisch zum Beispiel über Flüchtlinge, ähnliches oder als Betroffene, das macht ja einen ganz großen Unterschied in dem Kontext.
Genau, auf jeden Fall. Nee, wenn ich selber betroffen bin.
Genau, also das ist immer natürlich, wir reden jetzt so von so konstruierten Situationen, die sind in der Realität natürlich viel komplexer. Aber einerseits natürlich zunächst einmal, und das ist natürlich so schwierig am Arbeitskontext, dem also sich deutlich erstmal entgegenzusetzen. Wenn man, sag ich mal, selber in der Lage ist, wenn man selber sagt, ich habe sozusagen die Kraft dafür, das zu tun, das ist bei vielen Leuten, die betroffen sind, über Jahre von Rassismus natürlich auch nicht so einfach, dann dem auch deutlich was entgegenzusetzen und zu widersprechen und eben auch klarzumachen, dass das als rassistisch, dass das als Beleidigung empfunden wird. Nun haben wir das Problem, dass es komplex ist und viele Leute natürlich über Jahre lang rassistische Beleidigungen und so weiter ertragen mussten und dann irgendwann auch, glaube ich, ein bisschen aufgeben und das allein nicht mehr haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist die Verbindung zum Chef, zum Teamleiter, zum Firmeninhaber, je nachdem, wie groß das ist. Und natürlich ganz wichtig für uns auch als Verein, der sehr stark gewerkschaftlich geprägt ist, gibt es einen funktionierenden Betriebsrat? Habe ich hier meine Vertrauensleute, an die ich mich wenden kann? Dann gehe ich zum Betriebsrat, wenn ich zum Beispiel sage, das ist mir zu viel, ich werde quasi, komme dagegen alleine nicht an, dann ist ein Betriebsrat immer der richtige Ansprechpartner, um eben hier sich Unterstützung zu holen. Und im Zweifel, wenn das nicht vorhanden ist, dann kannst du dich ja immer noch an uns wenden zum Beispiel und wir versuchen zu helfen. Und die letzte Frage des, in diesem Kontext, und deswegen sage ich, kommt es ein bisschen auf die konkrete Situation dann an, ob man sich hier schon im strafrechtlichen Bereich befindet. Also sind es quasi so Bemerkungen, die quasi rassistisch sind, aber noch so unterhalb der Strafbarkeit sind. Und wenn wir im Bereich der Strafbarkeit sind, dann müssen wir natürlich auch über die Frage reden, geht es hier um strafrechtliche Konsequenzen, um Anzeigen etc. Also sind so ein paar Sachen, die jetzt immer schwierig sind, auf dieser konstruierten Situation so ganz allgemein zu antworten.
Total, was ist denn der, also wo beginnt denn so ein strafrechtlicher Bereich?
Es gibt ja verschiedene Bereiche, die hier relevant sind, wenn wir über das Thema Rassismus reden. Einerseits, du hast gefragt nach jemandem, der konkret betroffen ist, muss man Beleidigungen in Betracht ziehen. Volksverhetzung, ganz klar. Also wenn es sozusagen schon darum geht, ganze Gruppen abzuwerten etc. Also das sind dann so die Bereiche, in denen man dann gucken muss, ist das strafrechtlich relevant und wie weit geht das? Ja, also ich habe Fälle, Beratungsfälle, da sind wir dann schon im Bereich zu aufrufen zu Gewalt und so weiter. Also deswegen, auch da muss man dann sich konkret die Äußerungen angucken und dann eben im Zweifel auch sagen, okay, das geht so weit, dass ich, wenn man dazu bereit ist, vielleicht auch mit Unterstützung, Betriebsrat, Unterstützung von uns, sich an die Polizei zu wenden und das auch anzuzeigen.
Okay, und wie sind so eure Erfahrungswerte mit Betriebsräten? Habt ihr das Gefühl, das funktioniert gut, wenn man sich an den Betriebsrat wendet, dass da auch wirklich geholfen wird? Oder wie sind da so eure Erfahrungswerte?
Das ist halt ganz unterschiedlich. Also man hat Betriebe, da haben wir seit Jahren gute Betriebsräte, fitte Betriebsräte, die auch politisch sowas auf dem Schirm haben. Ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, die sind schlecht in der Firma gewesen oder die waren gut. Deswegen möchte ich es allgemein formulieren. Und wir haben Betriebsräte. Da ist es vielleicht jemand, der ist halt so gewählt, weil man es machen musste und sieht es nicht so richtig, ist vielleicht noch befreundet mit demjenigen, der quasi diese rassistischen Äußerungen tätigt oder derjenigen. Das ist schwierig. Oft haben wir gute Betriebsräte und Betriebsrätinnen. Deswegen sage ich, lohnt sich das auf jeden Fall immer. Und wenn das nicht so ist, kann ich mich ja auch direkt an die Gewerkschaft wenden. Sagen, okay, hier komme ich nicht weiter, weil mein Betriebsrat vor Ort ist schwierig. Deswegen wäre die Gewerkschaft natürlich auch so ein Ansprechpartner oder sich, wie gesagt, bei uns melden. Aber da hast du auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also ich möchte nur sagen, wir haben auch jahrelang Veranstaltungen mit Gewerkschaften gemacht. Der Anteil der AfD-Wählerinnen bei Gewerkschafterinnen ist jetzt auch nicht so minimal. Das heißt also, da können wir nicht sagen, jetzt ist jemand Gewerkschafter, Gewerkschafterin oder im Betriebsrat und deswegen sieht der das Problem des Rassismus jetzt fürchterlich klar und ist da entschieden dagegen. So weit würde ich halt auch nicht gehen. Deswegen sehr unterschiedlich, aber es ist definitiv so, dass der Betriebsrat ein Ansprechpartner sein sollte und eigentlich im Idealfall auch jemand, der genau sowas auf dem Schirm hat, weil die Aufgabe des Betriebsrats, also wenn wir in die Gesetze gucken, in das Betriebsverfassungsgesetz, ist eben die Wahrung des Betriebsfriedens. Und wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter sich dadurch ganz doll angegriffen fühlt, rassistischen Äußerungen ausgesetzt ist, dann ist das ganz zentral die Aufgabe des Betriebsrates, sich genau hier zu kümmern.
Also sind Leute bei euch eher in der Beratung oder kommt zu euch in die Beratung, die, sage ich mal, proaktiv Rassismus erfahren, wo das wirklich sehr klar ist? Oder ist auch sowas wie Alltagsrassismus, der auch über ganz lange Zeit, bis die Betroffenen auch mehr weiter wissen, kommen auch so welche Leute zu euch?
Also ganz viele Beratungen, die wir im Betrieben haben, sind gar nicht so sehr von betroffen von Rassismus, das muss man sagen. Da gibt es halt nochmal andere Beratungsstellen. Da musste man jetzt auch wieder gucken, wie fern ist quasi dieser Fall oder wie ist dieser Fall gelagert. Aber wir haben halt Betriebe, wo in den Kaffeepausen zu Gewalt aufgerufen wird, rechtsextreme Äußerungen gemacht werden. Da geht es halt nicht immer nur um Rassismus, da geht es auch um Antisemitismus, da geht es um Gewaltverherrlichung, da geht es um die Äußerung irgendwelcher Rechtsrocksachen, um das Abspielen von Musik. Also die Lage der Beratungen in Betrieben ist da durchaus komplexer, als nur das Ganze auf das Thema Rassismus zu reduzieren. Das kommt vor, aber da haben eben Leute auch noch andere Ansprechpartnerinnen, je nachdem wie weit das geht. Ich erinnere jetzt zum Beispiel an unsere Kollegin von der mobilen Opferberatung, wenn es hier um Bedrohungsszenarien geht, da kommen die eher in Fall. Also wir sind in Betrieben schon da, aber das ist nicht immer mit dem Thema Rassismus quasi meistes Thema der Beratung, wenn ich das so richtig überblicke.
Kann ich mir vorstellen, dass es da vielfältige Probleme gibt.
Nur ein Beispiel, das ist ganz wichtig, weil wir über Betriebsräte gesprochen haben. In den letzten Jahren gibt es massiv von der extremen Rechten, so dem Milieu der AfD, Versuche, Betriebsräte selbst zu unterwandern. Es gibt eigene Gewerkschaften, man tritt zu Wahlen an. Das ist auch ein großes Problem in Gewerkschaften. Das prägt natürlich dann auch die Stimmung im Betrieb, in der Firma mit. Wenn ich weiß, der Mensch, der hier gerade von meinen Kolleginnen zum Betriebsrat gewählt wurde, der hat früher in einer Rechtsrockband gespielt, der ist irgendwie bei der AfD aktiv, der ist ganz klar der extremen Rechten zuzuordnen, da muss der vielleicht nicht mal direkt was sagen. Ja? Dann habe ich aber ein Betriebsklima, wo auf einmal klar ist, jemand, der mich vertreten soll, der für den Betriebsfrieden da ist, hängt selber einer extrem rechten Ideologie an. Das heißt, es ist ja nicht immer nur sozusagen dieser konkrete Fall, dass ich direkt Äußerungen abbekomme, sondern das ist im Betrieb ja viel komplexer. Mhm. Und dann ist ja nicht nur die Frage, selbst wenn ich persönlich werde quasi bedroht oder ähnliches, sondern ich kriege auch mit, dass jemand gar nicht mich direkt meint, aber rassistische Sprüche am Nebentisch macht und ich sehe, meine Kolleginnen, meine Kollegen machen nichts. Was ist das also für jemanden, der betroffen ist, meinetwegen auch vom Antisemitismus oder von Rassismus, für ein Gefühl in diesem Betrieb zu arbeiten? Also deswegen würde ich es gar nicht so auf diese konkrete Situation, der pöbelt mich rassistisch an oder der beleidigt mich rassistisch, reduzieren, sondern ich glaube, da ist ein Betrieb ein sehr, sehr komplexer gesellschaftlicher Raum. Und da geht's viel weiter, ne? Also wie ist das für dich, wenn du irgendwie meinetwegen jüdischen Glaubens bist oder rassistisch bist und du musst dir jede Kaffeepause sowas anhören und du merkst, niemand schreitet ein. Da musst du nicht mal persönlich davon betroffen sein. So, deswegen meine ich, das ist halt schon sehr komplex. Und dann kommt natürlich in Betrieben auch immer dazu, dass es persönliche Beziehungen von den Leuten gibt. Ja, die kennen sich privat manchmal, die machen was zusammen. Ne, wie ist da die Konstellation? Deswegen meine ich, Betrieb ist immer sehr individuell. Und deswegen tue ich mich halt auch schwer, außer so die Benennung von bestimmten Ansprechpartnerinnen und Partnern, jetzt auf eine allgemeine Konstruktion von einem Beispiel so zu antworten, weil wir gucken uns, das Erste, was wir tun, wenn jemand zu uns kommt mit so einer Problematik im Betrieb ist, wir gucken uns die Situation an. Was sind Verbündete? Was ist die Situation? Wer ist derjenige, der beleidigt? Ne? Welche Stellung ist im Betrieb? Wann passiert es? Also wir müssen erstmal eine Analyse machen, wie können wir dann in die Beratung gehen? Und deswegen ist Beratung eben auch in diesen Kontexten immer sehr individuell. Was ist das Ziel des Beratungsnehmers, der Beratungsnehmerin? Will die, dass das aufhört? Will die, dass der versetzt wird, ne? Will der aus der Firma raus? Geht es darum, ihn zu begleiten, weil wir im Bereich Straftaten sind, weil er noch nie eine Anzeige bei der Polizei oder sie gemacht hat? Deswegen meine ich, es ist sehr, sehr komplex in diesen Beratungsszenarien. Und deswegen, genau, kann ich so einzelne Sachen benennen. Aber man muss dann wirklich immer, das kennen die Kolleginnen ja auch alle, man muss immer erstmal sehr genau eine Analyse machen, worum geht's und was ist eigentlich das, worum wir gebeten werden in der Hilfe.
Das finde ich total spannend, was du ansprichst. Also einmal, dass man immer gucken muss, was möchte die Person überhaupt? Und das ist auch so ein Szenario, worüber ich nachgedacht habe. Weil wie du selber sagst, es ist ja nicht wie vielleicht auch im privaten Kontext, wo man sagen kann, okay, ich distanziere mich einfach von bestimmten Personen, weil man ist gezwungen, zusammenzuarbeiten und jemand äußert sich vielleicht immer wieder rassistisch und das ist so ein Alltagsrassismus, aber sonst mag ich den total. Das ist ein guter Kollege, wir haben eine gute Beziehung und ich glaube, dass da, klar hat man rechtliche Möglichkeiten, aber dass man das ja gar nicht möchte, sondern dass man das auf einer zwischenmenschlichen Ebene handhabt. Hast du da Tipps, bevor man zu euch kommt, wie könnte ich mich denn verhalten? Oder kann man das so allgemein sagen?
Das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe. Das ist so schwierig, weil du kannst einer Person, die von Rassismus, von Antisemitismus etc. betroffen ist, nicht sagen, und jetzt musst du das so tun. Weil wie gesagt, wenn du jeden Tag seit Jahren, was weiß ich, seit deiner Kindheit diese Scheiße quasi mitbekommst, dann kann ich halt keinem sagen, ey, das ist jetzt der richtige Weg so. Und das meine ich auch mit Analyse. Du triffst auf einen Beratungsnehmer, du triffst auf eine Beratungsnehmerin und du hörst dir erstmal an, was möchte der und was sind auch seine eigenen Grenzen. Du, nehmen wir das Beispiel, was du gesagt hast, die kennen sich gut und der hat Lust oder der möchte das noch auf der persönlichen Ebene im Gespräch regeln. Okay, da haben wir schon mal eine Situation und er ist auch bereit dazu. Dann können wir drüber reden, wie kann man so eine Gesprächssituation konstruieren, ne? Was sind so Sachen, das zu sagen, wie gehe ich das an, aber eben auch schon dann weiter, was mache ich eigentlich, wenn das nicht hilft und so weiter. Dann kann man das tun. Ist es aber jemand, der sagt, oh, ich möchte mit diesen Menschen nicht in Kontakt treten, sondern mir geht es darum, meine eigene diese psychischen Angriffe, dass die gestoppt werden oder so, dann haben wir eine ganz andere Situation. Deswegen meine ich, wenn da noch eine persönliche Bindung ist, das ist, sage ich mal, häufig nicht das Schlechteste, weil dann habe ich vielleicht noch einen Zugang und vielleicht hört mir derjenige auch zu und versteht irgendwie, dass diese rassistischen Sprüche für mich nicht lustig sind als Betroffener. Jetzt, ich natürlich nicht, aber dass die nicht witzig sind, dass die mich verletzen, dass die hoch antidemokratisch sind, wie mich das belastet. Das wäre ja ein kleines Szenario. Und da muss man dann immer im Einzelfall gucken.
Hier kommt noch ein kleiner Einschub in eigener Sache. Wer meinen ersten Podcast gehört hat, der weiß, dass ich in einem Projekt arbeite. Das nennt sich Menschenwürdig Betriebskultur gestalten bei Arbeit und Leben Thüringen. Und wir bieten Seminare in Betrieben an zu den Themen Demokratiebildung, also alles rund um das Thema Mitbestimmung und gegen Ausgrenzung. Also dazu zählt auch Sensibilisierung zum Thema Rassismus und Ausgrenzung. Wenn ihr also denkt, dass so ein Workshop in eurem Betrieb sinnvoll wäre, sei es, weil es das Betriebsklima verbessert, weil ihr aktuelle Themen habt oder vielleicht ja auch, weil ihr persönlich betroffen seid und denkt, dass so ein Workshop helfen würde, dass ihr euch wieder wohler bei der Arbeit fühlt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind da wirklich ganz frei, was die Konzeption und die Inhalte dieser Module gibt, solange es natürlich in diesem genannten Rahmen bleibt. Meldet euch gerne und wir schauen einfach mal, was sind so eure Wünsche, eure Erwartungen an so ein Modul und dann würden wir das einfach ganz nach euren Bedürfnissen erstellen. Schaut also gerne auf unserer Website Arbeit und Leben Thüringen. Da könnt ihr uns auf der linken Seite unter Projekte Menschenwürdig Betriebskultur gestalten finden oder auch einfach unter meiner Mail görges@arbeitundlebenthüringen.de. So, weiter geht's. Begleitet ihr dann auch mit in Unternehmen, also dass ihr Streitsituationen mit begleitet oder finden dann eure Beratungen ausschließlich bei euch in der Beratungsstelle statt?
Das machen wir in der Regel nicht. Also auch da wieder kommt ein bisschen auf den Kontext an, aber eigentlich in der Regel nicht. Denn da würden dann tatsächlich unsere Kolleginnen und Kollegen von den Gewerkschaften, sehe ich dann eher da im Fokus. Wir können aber sozusagen ein bisschen einen Rahmen mitmachen, bestimmen. Wir können Tipps geben, wie es hilft. Wir können den Rücken stärken. Das ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe als Mobit. Wir können für niemanden Probleme regeln, aber wir können natürlich unterstützend, empowernd zur Seite stehen und einige Hinweise in dieser Situation geben. Auch Sachen einordnen. Manchmal kommen Leute zu uns und fragen dann, ja, wie kann ich das überhaupt einordnen? Was ist das denn, was der hier erzählt? Ne? Also wir haben ja auch Reichsbürger in Betrieben und so weiter. Und das ist dann eher unsere Aufgabe. Aber nochmal, wenn es die Möglichkeit gibt, wären für uns die Kolleginnen der Betriebsräte immer einer der Ansprechpartner, die dann direkt im Betrieb auch aktiv sind.
Und diese Zusammenarbeit funktioniert dann auch?
Das hängt davon zusammen, ob es ein guter Betriebsrat ist, ob wir guten Kontakt dahin haben. Es gibt halt viele Betriebsräte in Thüringen und wir kennen natürlich nicht jeden, so ist es. Natürlich können wir dann schnell, wir sitzen ja mit dem DGB und Verdi in einem Haus, das heißt, wir können schnell mal eine Treppe runtergehen und dann halt sagen, Kollegin, hilf mir mal bitte ganz kurz, kannst du mir was zu dem Betrieb sagen, habt ihr da jemanden, der fit ist, der uns zur Seite steht? Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die wir haben. Genau, so, das versuchen wir dann auch zu regeln. Und hoffen natürlich dann im Fall erstmal, dass wir unserem Beratungsnehmer helfen können, weil das ist ja quasi der Kern unserer Arbeit, diese Person, die sich an uns wendet, aus einer Verzweiflung heraus, die zu stützen, der zu helfen. Und da muss man gemeinsam diese Ziele bestimmen. Und du hast es vorhin schon gesagt, jemand geht auf Arbeit, das ist ja kein Hobby. Menschen müssen Geld verdienen. Das heißt, wir sind in einem Zwangskontext. Du kannst nicht einfach sagen, weil mich mein Kollege, meine Kollegin hier rassistisch beleidigt, bleibe ich jetzt einfach mal zu Hause. So, das ist natürlich ein enormer Druck, der da entsteht und Leute sind natürlich auch psychisch belastet, die immer wieder dorthin gehen müssen und diese Sachen jeden Tag ertragen müssen. Da muss man dann eben abklären, was ist das Ziel? Und manchmal gibt es Leute, die sagen, dann ist das nicht der Betrieb, wo ich arbeite, was natürlich eine harte Entscheidung ist. Manchmal gibt es Leute, die sagen, das, was ich hier gehört habe, ist so hart. Ich bin fest dazu entschlossen, hier auf jeden Fall Anzeige machen zu wollen. Ich brauche nur Hilfe, wie ich das tue. Das sind dann die Ziele, die klären wir dann individuell mit denjenigen ab, die sich an uns wenden.
Und also ich habe das von Betroffenen manchmal gehört, dass sie gesagt haben, dass sie einfach auch Sorge um ihren Job haben. Also sie wenden sich in eine Beratungsstelle und haben Angst, weil es gibt Machthierarchien im Unternehmen. Wie real sind denn diese Ängste? Passiert das häufig, dass Leute dann wirklich ihren Job deshalb verlieren? Oder denkst du, es ist, man kann sich auch erstmal beraten lassen und dann weiter Wege besprechen?
Genau, erstmal zu uns zu kommen, ist ja kein, da gibt es kein großes Hindernis. Es ist kostenlos, anonym. Die Sachen werden nicht irgendwie aufgeschrieben. Wir reden darüber nicht öffentlich und so weiter. Du kannst zu uns kommen und redest erstmal mit uns. Dann gucken wir auch, sind wir der richtige Ansprechpartner? Können wir dich weiterverweisen an eine Organisation, mit der wir kooperieren? Es gibt ja auch dann nochmal spezielle, zum Beispiel jetzt auch neu gegründet, Empowermensch zum Beispiel. Unsere Kollegin von Esra, dann gucken wir gemeinsam, was ist so das Ziel, was können wir tun, wer kann damit helfen, und das sind die ersten Sachen, und da passiert noch gar nichts nach außen. Das ist erstmal, wir kommen, treffen uns zum Gespräch bei uns an einem neutralen Ort und reden erstmal über die Situation und reden erstmal über die Ziele, und dann überlegen wir uns gemeinsam einen Plan. Natürlich gibt es diese Hierarchien, und wenn das dein Chef macht, dann ist das ja noch krasser, ne? Also du musst dir überlegen, du kommst jeden Tag auf Arbeit und bist irgendwie betroffen von solchen Bemerkungen, egal jetzt warum das so ist, das können wir jetzt ausweiten auch auf andere Themenbereiche. Und was ist das für ein enormer Druck? Was macht das für einen psychischen Druck für Leute aus, die in einem Betrieb arbeiten, wo sie damit jeden Tag konfrontiert sind und natürlich eben nicht einfach sagen können, dann kündige ich werde schon morgen was Neues finden. Aber das ist dann immer die Einzelanalyse und eben auch das Wollen des Beratungsnehmenden. Das ist die Frage so. Ist der bereit? Ist das so belastend? Ist der überlegt er sich sowieso schon länger zu gehen und will aber nochmal die Diskussion, hatte ich auch ein, zwei Mal in Beratungssachen, da war gar nicht so der Kontext, eine Organisation oder eine Gruppe zu verlassen, das Problem, sondern man wollte einfach nochmal versuchen, das zu klären und Anstoß zu geben, aber da war der Druck gar nicht mehr so sehr, wenn das nicht klappt so, dann ist es okay für mich, wenn ich hier gehe so. Also das meine ich, das ist wirklich sehr, sehr individuell. Oder eben Leute, die sagen, es ist mir völlig egal, was hier auf Arbeit passiert, das sind so krasse Sachen, ich möchte, dass das strafrechtlich verfolgt wird. Haben wir auch. Wo ich dann immer sage, ganz ehrlich, das finde ich, habe ich ganz großen Respekt vor den Leuten, weil das, was du beschrieben hast, ist ja genau der Punkt. Das ist ein enormer Bereich, der natürlich auch durch sozialen Zwang, durch bestimmte Hierarchien gedeckt ist. Und wenn jemand so klar sagt, das ist nicht mehr akzeptabel, habe ich immer großen Respekt vor den Beratungsnehmenden, die ich da so getroffen habe, und bin manchmal echt überrascht, wie straight die sagen, hier ist die Linie und die ist überschritten und da gibt es für mich jetzt auch kein Zurück mehr, egal was da jetzt passiert.
Ja, ich finde auch, das erfordert ja auch sehr viel Mut und Kraft, das durchzubringen und durchzuziehen. Vielleicht hören uns ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen zu, die selber manchmal Sprüche machen, wo jemand sagen würde, das ist eigentlich im Bereich von rassistischen Bemerkungen. Wo würdest du sagen, wo fängt das an?
Ne, das ist, genau, das ist ja immer so der Punkt, ich habe das ja nur als Spaß gemeint. Ja. Also ich kann da immer nur sagen oder appellieren an die Leute, sich das einfach vorzustellen, wie das für jemanden ist, der meinetwegen aufgrund seines Aussehens, Geschlecht, Religionszugehörigkeit, sein Leben lang schon diskriminiert wird. So, du meinst das witzig? Okay, aber der findet es nicht witzig, weil der hat in der Straßenbahn das letzte Mal noch irgendwie, ist der angegriffen worden oder wurde von irgendwelchen Leuten mit Drohungen belagert, ne, mit irgendwelchen rassistischen Sachen, mit irgendwelchen Vernichtungsfantasien konfrontiert. Und jetzt kommst du mit lustigen Witzen, die irgendwie wieder sowas machen. Das ist, die Frage ist halt schwierig zu beantworten. Wo fängt das an? So, das haben wir gerade in den Zeiten 15, 16 viel gehabt, wo dann abwertende, kollektivierende Äußerungen kommen gegen Flüchtlinge, ne, oder gegen Menschen, die aus irgendeinem anderen Land kommen und so weiter. Ich würde sagen, da muss man auch mal gucken. Und was ich nicht ganz vergessen möchte, ist, deswegen tue ich mich jetzt auch ein bisschen schwer damit, diesen Beginn zu sagen, weil das ist auch immer eine Frage an die Betroffenen. Für den einen fängt es hier schon an, so, ne, an irgendeinem Punkt, der irgendwo, wo ein anderer Betroffener sagt, da kann ich jetzt noch gut mit leben irgendwie. Ja, oder das ist für mich, okay, das ordne ich anders ein. Deswegen, das muss ein Betroffener selber auch oder eine Betroffene auch selber definieren, denn das kann ich auch als Mobilberater nicht machen, wo du dich verletzt fühlst. So, ne? Das ist halt deine Definitionshoheit auch. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie jahrelang schon diesen Sachen ausgesetzt bist. Dasselbe Thema können wir auch, das wäre auch Sexismus, ja. Ähnlich. Gibt es ja auch gerade wieder viele Debatten in der Politik. Manche Ich finde es gut, dass das auch jetzt breit thematisiert wird. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Empfindungen darüber, wo das anfängt und nicht. Und ich finde, das muss dann immer die Person auch definieren, die davon betroffen ist.
Absolut. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, es ist für manche gut. Also ich fand das, was du gerade gesagt hast, sehr wichtig, dass sie einfach viel damit konfrontiert sind, den ganzen Tag sowieso schon. Und dass ich immer wieder erlebe, dass Leute eben rassistische Äußerungen tätigen und die selber entscheiden, okay, das war doch nicht so gemeint, aber dass es eben genau darum nicht geht, sondern die Person, die das gesagt bekommt, entscheidet das. Dass es trotzdem manchmal gut ist, so ein bisschen so einen Handlungsspielraum zu geben, dass sie mal merken, eben nur weil sie selber nicht denken, dass das rassistisch ist, es ist rassistisch und Leute das auch so auffassen können und dass man da vielleicht einfach ein bisschen empathisch ist und guckt, wie jemand reagiert.
Ja, also aber so ganz grundsätzlich, ne, wenn es jetzt quasi, wenn du mich zur Antwort zwingst, ist so kollektivierende Abwertungen sind immer so ein Richtschnur, möchte ich mal ganz vorsichtig sagen, ja. Wo man irgendwie sich anhalten kann. Ansonsten natürlich gibt es ja viele diese ekelhaften, pseudo-witzigen Rassistenwitze so, ne? Also ich glaube, das weiß auch jeder irgendwie selber, was da so im Umlauf ist. Jeder ist damit schon mal konfrontiert worden. Und gerade so die letzten 4-5 Jahre ist das ja fast in jedem Zwiegespräch, ja, also die Konstruktion auch von wir und die, guck dir die mal an, wie die sich verhalten. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, wo das schon anfängt. So, wenn man jetzt mal, kann aber jeder auch selber überlegen, wenn er uns oder wenn sie uns zuhört, wo ist es so in den letzten Jahren geworden, in der Familie, geht ja nicht nur im Betrieb, wo gab es denn dann so solche Bemerkungen, wo Menschen so abwertend und kollektiviert wurden?
Mhm. Wird das Angebot von euren Beratungen denn gut angenommen?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir wissen ja gar nicht, also dazu müsste ich wissen, wie viele Vorfälle gibt es und wie viele Leute wenden sich an uns. Wir haben genug zu tun.
Es ist ja nicht, okay,
genau, ja. Das ist so, wir haben genug zu tun. Da sind aber auch, das möchte ich auch deutlich sagen, da sind Beratungen im Betrieb tatsächlich, also wir sind ja insgesamt 9 Kolleginnen, die beraten, thüringweit, wir haben 24 Kreise in Thüringen, glaube ich, 23, irgend sowas. Ich überblicke natürlich nicht alle, sondern ich kann so ein bisschen über meine Erfahrungen der letzten Jahre reden und da sind Beratungen im Betrieb tatsächlich bei weitem nicht der Hauptteil. Weil A, glaube ich, ist es immer, muss man uns kennen, um sich an uns zu wenden. Und zweitens ist genau immer dieser Schritt, sich an wen zu wenden, für viele Betroffene auch schwierig. Und wir haben große Betriebe beraten. Ich habe jetzt gerade auch einzelne Beratungen, die im Arbeitskontext sind. Aber so, das ist jetzt nicht das Gros unserer Beratung. Mhm. Also ohne, dass du, frag mich jetzt bitte nicht nach Zahlen. Aber die Bündnisse sind schon breiter vertreten. Oder wenn die Dorfgemeinschaft sich an uns wendet, weil da ein Haus gekauft wurde, du hast das einleitend gesagt. Das sind schon mehr die Beratungen, die wir haben. Aber wie gesagt, ganz aktuell habe ich auch einen Fall auf dem Tisch. Und das ist echt komplex. Ja. Also das ist auch schwierig. Und das finde ich auch, um als Berater das ganz offen zu sagen, da muss man viel Hirnschmalz reinstecken, um da durchzusteigen. Weil man, das ist ja die Schwierigkeit immer in Beratung, du kommst von außen. So, erzählt dir jetzt jemand die Geschichte und du musst zuhören. Manchmal ist es übrigens der erste Schritt, dass Leute gar keine anderen Ansprechpartner haben, weil sie, ich habe das vorhin gesagt, weil es kein Verständnis von den Leuten gibt, die sie umgeben. Und einfach manchmal mit jemandem reden ist schon ein richtig wichtiger Schritt, bevor wir dann zu 2 oder 3 kommen. Genau, und das ist aufgrund dieser ganzen Geschichten, dieser Komplexität, dieser Hierarchien, dieses Drucks, glaube ich, muss man da immer sehr, finde ich, einen der sensibelsten Kontexte auch so in der Beratung, die ich so sehe. Das ist noch was anderes als irgendwie, wir beraten das Bündnis, das eine Demo organisiert. Das hat andere Sachen, aber das finde ich sozial, für mich persönlich gesprochen, vielleicht schelten mich meine Kolleginnen dann im Büro dafür, aber da finde ich eine Beratung im Betrieb tatsächlich, da brauchst du ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und da musst du sehr, sehr gut zuhören und dich drauf einlassen auf die Beratung, viel, viel mehr als bei so einem klassischen, da ist ein Rechtsrockkonzert und jetzt überlegen wir uns kurz, was wir dagegen machen, so.
Ja, kann ich mir vorstellen. Könnte ja auch für Betroffene hilfreich sein, dass du auch gesagt hast, es passiert erstmal noch nichts, sondern ich glaube, viele haben auch so eine Hemmung, weil sie denken, genau, ich trete damit jetzt richtig eine Tür ein, wenn ich jetzt zu einer Beratungsstelle gehe, aber auch so die Gewissheit zu haben, dass es erstmal anonym, ich lasse mich da beraten und wenn ich nicht möchte, passiert auch erstmal nichts weiter.
Nee, genau, es passiert sowieso nichts ohne den Beratungsnehmenden und deswegen, du kannst bei uns anrufen, stell deine Nummer auf anonym und ruf an und sag hier, es geht da und darum, ich möchte kurz mit jemandem reden, du sag meinetwegen beim ersten Telefonat deinen Namen nicht, ist alles cool so, ne? So, wir können erstmal reden und wenn du sagst, okay, das ist irgendwie ich kann mir vorstellen, da weiterzugehen, dann komm mit deinem Namen und dann komm zu uns, wir treffen uns. Aber wenn die Schwelle so hoch ist, kann ich nur dazu aufrufen, stell die Nummer auf anonym, ruf uns an und wir reden erstmal und dann gucken wir, ob wir da erstmal weiterhelfen können.
Hast du denn so, also du hast gerade gesagt, natürlich will keine Zahlen wissen, aber wie das in anderen Bundesländern so ist, weil Thüringen und Sachsen haben ja schon einen Ruf, ein größeres Problem mit Rassismus zu haben. Bist du da im Austausch mit anderen Beratungsstellen in anderen Bundesländern?
Immer mal wieder, aber jetzt nicht so, dass wir alle jeden Monat einmal zusammensitzen. Also das große Problem im Arbeitskontext, was wir überall hatten jetzt die letzten Jahre, waren tatsächlich, wo es auch einen Austausch gibt, sind eher diese rechten Betriebsräte gewesen. Das ist jetzt nicht direkt das Thema Rassismus, aber natürlich geht es darum, dass Extremrechte im Betrieb Funktionen übernehmen, so eine auf sensible Daten Zugriff haben und damit natürlich auch klar wird, ein Großteil meiner Kolleginnen oder zumindest ein relevanter Teil meiner Kolleginnen hat sich entschieden, diese Leute zu wählen. Das war eher so in dem Bereich, in dem wir aktiv sind. Und da beraten wir natürlich auch Gewerkschaften selbst. Also manchmal wenden sich auch Gewerkschafterinnen an uns und haben dann bestimmte Fragen.
Mhm. Genau. Und dann nochmal so als letzte Frage, ist natürlich auch ein bisschen hochgestochen, aber hättest du eine Idee, was müsste sich so im Betriebskontext ändern? Oder gibt es irgendwie Strukturen, die aufgebaut werden sollten, dass es Betroffenen leichter gemacht wird, dass es gar nicht mehr zu so vielen Vorfällen kommt?
Ich habe das ja jetzt schon mehrfach gemacht, das ist so ein bisschen eine Werbesendung natürlich für die Gewerkschaft. Wir sind, kann das für Moritz, glaube ich, sagen, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, nur 100% organisiert. Vielleicht 97% oder irgendwie so. Wir sind 10 Leute, also maximal, genau, mindestens 90% organisiert. Und den anderen Kolleginnen setzt man noch unter Druck, das geht. Also wir sind natürlich große Fans für die Gewerkschaft. Das heißt, ein gut geregelter Betriebsrat, der auch ein politisches Auge hat, das ist immer hilfreich. Aber wenn wir jetzt mal von diesen Unterstützungsstrukturen wegkommen, kann ich einfach dazu aufrufen zu sagen, ein Leitbild ist immer hilfreich und da muss aber die Führungsetage der Firma das auch vertreten. Das sind unsere Werte, die wir hier in der Firma vertreten. Wir haben riesige Unternehmen beraten, ne, wo es auch immer um die Frage von Leitbildern geht. Das Problem ist, du kannst dir das an die Tür hängen, wenn du das aber nicht umsetzt und dann Vorfälle nicht ernst nimmst, dann ist dein Leitbild nichts wert. Heißt also, es ist natürlich ein anderes Ding, wenn ich in eine Firma reinkomme, die quasi auch sehr deutlich nach außen repräsentiert, sagt, Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus hat bei uns keinen Platz, wir werden dem entschieden entgegentreten, die zusätzlich noch einen guten Betriebsrat haben, der das mit auf dem Schirm hat. Es gibt da bei der IG Metall und auch beim DGB Stellen, die sozusagen auch versuchen, das mit aufzubauen. Das heißt, das würde ich sagen, erstmal so beide wichtige Sachen. Unternehmen müssen sich überlegen, was ist unser Leitbild, wofür stehen wir als Unternehmen? Und das prägt natürlich auch, wenn man das gut vertritt nach außen, dann prägt es natürlich auch das Klima im Betrieb mit so. Und das zweite ist immer Betriebsrat. Mhm. Weil da sehe ich am ehesten Unterstützungsstrukturen, wenn die gut funktionieren.
Ja. Genau. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Gibt es sonst noch irgendwas, was du sagst, das möchte ich hier unbedingt nochmal bei Radio Frei sagen?
Möchte ich noch jemanden grüßen?
Genau.
Hallo Oma.
Jetzt hast du die Möglichkeit.
Nein, ich glaube, wir haben viele spannende Sachen besprochen und wie gesagt, ich kann nur, wenn Menschen das hören und irgendwie Hilfe brauchen, ich kann einfach nur ermutigen, bei uns anzurufen. Die Hürden sind klein, wie gesagt, wird nichts aufgeschrieben, wird nichts weitergegeben ohne Einverständnis und gerne auch erstmal Erstkontakt anonym, kein Problem. Und es gibt Leute, vielleicht das als Ermutigung, also niemand ist allein und es gibt Leute, die dafür da sind, euch zu helfen und deswegen ruft an und wir versuchen euch weiter zu vermitteln oder wir versuchen euch direkt zu helfen, je nachdem, wie der Beratungsfall so gelagert ist.
Alles klar, vielen Dank Felix für das Gespräch.
Gerne.
Das war wirklich wieder ein Gespräch, was sehr bereichernd ist, finde ich, einfach weil jemand aus einer Position erzählt, in der er einfach viel Erfahrung damit gemacht hat durch Beratungsgespräche und das finde ich total spannend. Ich meine, wann hat man diese Möglichkeit mal, mit so jemandem zu sprechen? Mich würde es ja sehr interessieren, was ihr zu dem Thema für Gedanken habt. Also auch hier der Appell, schreibt mir gerne, was ihr zu dem Thema denkt oder was für Fragen euch noch so aufkommen. Wie ich in der ersten Podcast-Folge gesagt habe, es ist ein gemeinsamer Lernprozess. Und wie Felix auch immer wieder klar gemacht hat im Gespräch, gibt es natürlich keine klare kausale Handlungskette à la, wenn ich das mache, passiert das oder das. Wenn mein Kollege oder meine Kollegin das sagt und das tut, funktioniert das genau so und so. Schön wär's, aber leider nein. Deshalb versucht empathisch zu sein, nachzufragen, was ist okay, was nicht. Vielleicht hörst du mir ja gerade zu und denkst dir, Mache ich vielleicht selber manchmal verletzende Sprüche? Wenn ja, super. Also nicht super, dass du es tust, aber super deshalb, weil wenn du darüber nachdenkst, ist das ja schon mal ein erster Schritt. Da hätten wir ja schon mal was angestoßen. Und Reflexion ist der erste wichtige Schritt. Und ich denke, das ist wichtig, denn wie gesagt, es soll hier nicht um Fingerzeigen gehen. Jeder Schritt zu einem umsichtigeren Verhalten ist gut. Frag einfach mal nach. Hey, ist das okay für dich? Verletzt dich das, was ich sage? Und dann einfach mal abwarten, was die Reaktion ist und wirklich auch offen dafür sein, was die Reaktion sein wird. Denn jeder oder jede von uns hat ganz bestimmt schon mal Dinge gesagt oder getan, die eine andere Person verletzt hat. Ich auch. Aber man kann sein zukünftiges Verhalten ja ändern. So, das war's jetzt aber erstmal von mir. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schalte doch gerne beim nächsten Mal wieder mit ein. Dort ist Adam zu Gast. Adam arbeitet beim Flüchtlingsrat in Erfurt und wir sprechen über das Thema Arbeiten in Thüringen, Chancen und Herausforderungen eines Einwanderungslandes. Und das Ganze ist deshalb auch super spannend, weil erstens Adam hat das Ganze selbst erlebt und ich finde es auch schön, er bringt in dieses ganze Thema so eine philosophische Sicht. Super spannend, hört gerne rein und
habt einen schönen Tag und bis hoffentlich bald.
Das war Auf Arbeit, der Arbeitswelt-Podcast mit Lia Görges. Ein Format von Arbeit und Leben Thüringen innerhalb des Projektes Menschenwürdig Betriebskultur gestalten. Im Rahmen der Initiative der betrieblichen Demokratiekompetenz, gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und administriert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee overload.
Stick knife, conch chop, conch chop, hookah.
Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nip, but not the way that we play. Dogtown,
bloodbath, ribcage, softail.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there.
I know you want the whole one, not turn straight, but I'm about to blow one. Fight that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one.
Solvent, mainline, cashback, hot top.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
Kissing in a mood, kissing in a mood. Say I'd be there, waiting for.